Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der Kampf um die Köpfe der Kinder tobt. Unternehmen und wirtschaftsnahe Institute drängen in deutsche Schulen, verteilen kostenlos sogenanntes Unterrichtsmaterial und geben Workshops. Ein prominentes Beispiel ist die Broschüre Handelsblatt macht Schule. Hier kommt die private Altersvorsorge erstaunlich gut weg. Später stellte sich heraus, ein großer deutscher Versicherungskonzern hat die Broschüre gesponsert. Hauptgeschäftsfeld des Konzerns, die Vermarktung privater Rentenversicherungen. Über den Einfluss von Unternehmen spreche ich mit Tim Engartner. Er ist Professor für Didaktik an der Universität Frankfurt und forscht zum Einfluss der Wirtschaft auf den Schulunterricht. Guten Tag, Herr Engartner.
Guten Tag, Frau Stange, grüße Sie.
Wie wichtig sind denn kostenlose Unterrichtsmaterialien für Lehrer?
16 der 20 umsatzstärksten deutschen Unternehmen bieten mittlerweile kostenlose Unterrichtsmaterialien an, besonders häufig im Feld der ökonomischen Bildung, so auch die eingangs benannte Initiative Handelsblatt macht Schule. Naja, und nicht wenige der 250 Initiativen, die vorgeben, sich um die ökonomische Bildung verdient zu machen, wollen meines Erachtens vielfach nur mit ihr verdienen, speisen die Schulen also mit selektiven, tendenziösen und manipulativen Unterrichtsmaterialien.
Inwiefern halten Sie denn den Einfluss dieser Materialien für problematisch?
Ich glaube, dass das staatliche Bildungswesen als eine neutrale Bildungsinstitution den Auftrag hat, Dinge, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden, auch im Unterricht kontrovers abzubilden. Und das tun diese Materialien für gewöhnlich nicht. Sie sind tendenziös, teilweise manipulativ oder auch selektiv. Das heißt, sie bestellen bestimmte Themenfelder, wie zum Beispiel die finanzielle Allgemeinbildung. Sie nannten eingangs die private Altersvorsorge, wo es dann gezielt darum geht, Werbung zu machen für die Riester-Rente, für die Rürup-Rente und wo dann etwa das gesetzliche Rentenversicherungssystem als überholt und nicht mehr zeitgemäß dargestellt wird.
Also Sie sagen, es geht vorrangig um Werbung und nicht unbedingt um die Einflussnahme auf gesellschaftliche Diskussion?
Ähnlich wie die Ökonomie ja viele Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens mittlerweile durchdrungen hat, versuchen auch hier die ökonomischen Bildnerinnen und Bildner mit ihren Materialien Einfluss zu nehmen auf das gesellschaftliche Stimmungsbild. Die Risiken von Anleihen und Aktien, Devisen und Derivaten, Fonds und Futures stellen natürlich wichtige Momente der ökonomischen Bildung dar, aber wenn finanzielle Allgemeinbildung darauf verkürzt, ist das eine unzureichende Aufbereitung schulischer Inhalte. Der Allgemeinbildungsauftrag geht mehr und mehr verloren und eine kritische Perspektive auf gesellschaftliche Entwicklung findet da eben nicht mehr statt.
In Deutschland gilt ja eigentlich der Beutelsbacher Konsens, der eine Einseitigkeit der politischen Bildung an Schulen verhindern soll. Wie kommt es, dass wirtschaftsnahe Akteure trotzdem Einfluss auf den Schulunterricht erlangen?
Nun ja, weil es eben dieses Prüfverfahren, wie es das bei Schulbüchern gibt, hier nicht gibt. Und das wird dann von den Akteuren genutzt, um bestimmte kontroverse Themen auszublenden und ihre eigene Agenda zu setzen. Also die Themen Entrepreneurship Education, da geht es um Unternehmergeist macht Schule im weitesten Sinne oder eben auch finanzielle Allgemeinbildung. Das sind die Themenschwerpunkte und zentrale ökonomische Fragen wie die Griechenland-Krise, wie die Frage, was machen wir mit dem Euro, wie gehen wir mit Umweltzerstörung um, mit dem Klimawandel, mit sozialen Ungleichheiten oder auch dem großen Phänomen der Arbeitslosigkeit, werden dort eben nicht adressiert. Und das stellt eine systematische Verkürzung ökonomischer Bildung dar. Und meines Erachtens kann nur im Verbund mit den benachbarten sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen, mit der Politik, mit der Soziologie oder mit der historischen Bildung dieser Einseitigkeit ökonomischer Bildung begegnet werden.
Wie könnte man denn Ihrer Meinung nach den zunehmenden Einfluss von Unternehmen in Schulen regulieren?
Wir haben in vielen Bundesländern eine Aufhebung der Lehr- und Lernmittelfreiheit. Das ist immerhin eine Forderung, die auf die Revolution von 1848 zurückgeht. Und die ist vielfach durch Schulgesetze ausgehebelt worden. Also in Nordrhein-Westfalen müssen teilweise Bücher bis zur Hälfte selbst bezahlt werden. Und wenn man sieht, dass die Hartz-IV-Regelsätze weniger als 1,50 Euro für Bildungsausgaben vorsehen, kann man auch schnell sehen, dass gerade sozial benachteiligte Familien nicht in der Lage sind, Schulbücher in dem Maße anzuschaffen, wie es eigentlich geboten wäre. Also ich halte die finanzielle Grundausstattung in der Bildungsrepublik Deutschland, die Kanzlerin Merkel ja mehrfach schon ausgerufen hat, halte ich für absolut essentiell. Auf kurze Sicht, wenn man der chronischen Unterfinanzierung der kommunalen Kassen nicht begegnen kann. Also die Kommunen sind ja für die Ausstattung der Schulen und auch für die Schulgebäude verantwortlich. Nur die Bezahlung der Lehrkräfte erfolgt über die Bundesländer. Dann müsste man wohl sehen, dass man da schärfere Kriterien formuliert, die nicht nur von den Lehrkräften eingehalten werden, sondern auch die Kultusministerien dazu bringt, eine systematische Überprüfung der Materialien, die von auswärts kommen, vorzunehmen.
Über den Einfluss der Wirtschaft auf den Schulunterricht habe ich mit Tim Engartner von der Universität Frankfurt gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.